Der kann leider nicht arbeiten. Leider. Der sitzt nur zu Hause. Wollt ihr den sehen? Ja, kommen wir gerne mit. Dann sind wir in einen kleinen Raum gekommen. Wir werden es nachher dann sehen im Film. Und da sitzt dieser Junge, Bashar, da, guckt Kriegsfilme im Fernsehen. Das ist das Einzige, was er den ganzen Tag gemacht hat. Und wir wussten nicht so recht, was anfangen damit. Dann hat er mal die Decke weggenommen, dann haben wir gesehen, ihm fehlt ein Bein und das andere Bein sieht ziemlich kaputt aus. Dann hat er uns seine Geschichte zu erzählen begonnen. Und es ist eine Geschichte, die mich nicht mehr losgelassen hat und die ich jetzt über ein Jahr lang verfolgt habe. Ich habe dreimal in 10 vor 10 über ihn berichtet, in den verschiedenen Stufen, und habe jüngst auch Anfang April einen Film gemacht von 22, 23 Minuten Länge, in dem die ganze Geschichte erzählt wird. Ich möchte Ihnen zuerst einmal den zweiten Beitrag vorspielen. Das war eine Stufe, als es bei Bashar Hoffnung zu geben schien. Eine Geschichte voller Hoffnung, voller Enttäuschung zu diesem Zeitpunkt. Und ich erzähle Ihnen diese Geschichte von Bashar nicht einfach nur darum, um Betroffenheitsjournalismus hier zu machen, sondern wir werden nachher dann sehen, dass sich eben an diesem Beispiel ganz viel festmachen lässt, was die Flüchtlingskrise im Nahen und Mittleren Osten mit den Leuten dort macht und was sie aber auch mit uns macht. Ich habe zuvor gesagt, Bashar ist einer von 14 Millionen Flüchtlingsjungen. Diese 14 Millionen, das ist eine unwahrscheinliche Zahl, muss vielleicht noch präzisieren. Diese 14 Millionen Menschen, die durch die Kriege in Syrien und im Irak vertrieben wurden, die sind längst nicht alle im Ausland, außerhalb dieser Länder auf der Flucht. Die Hälfte davon etwa ist, glaube ich, oder mehr als die Hälfte ist in Syrien und im Irak auf der Flucht. Was wiederum ganz andere Schwierigkeiten darstellt als diejenigen, die natürlich die Flucht nach Jordanien, in die Türkei oder in den Libanon geschafft haben. Die zumindest sind nicht mehr direkt an Leib und Leben bedroht. So, jetzt probieren wir es nochmal. Vielleicht könnte das ja hinhauen. Und sonst weiß ich dann, sonst müssen wir abbrechen, oder? Das haben Sie bei dir gemacht, genau. Nicht?
Ich war mit meinem Vater vor unserem Haus. Dann fielen die Bomben. Ich verlor mein Bein und mein Vater war tot. Bashar stammt aus Aleppo, jener Gegend in Syrien, in welcher der Krieg besonders heftig ist. Kinder sind dem Töten besonders wehrlos ausgesetzt. Mindestens 10.000 sind laut UNO getötet worden. Hunderttausende verletzt, so wie Bashar. Als wir Bashar Anfangsjahr zum ersten Mal treffen, sitzt er in einem kargen Zimmer in einem der ärmsten Vororte von Beirut. Hierhin ist seine Familie geflüchtet. Wenigstens das Leben war gerettet.
Ich kann nur selten zum Doktor hier. Es ist sehr teuer. Wir können uns die Behandlung nicht leisten.
Hoffnung, je wieder gehen zu können, hatte Bashar damals nicht. Doch heute ist diese Hoffnung zurück. Bashar soll eine Beinprothese bekommen.
Der Arzt sagt, in einem Monat könne ich wieder Fußball spielen.
Bashar arbeitet hart. Jeden Tag mehrere Stunden mit Physiotherapeut Ali Alawi.
Endlich geht es vorwärts. Ich hoffe so.
Hoffnung, die er auch von seinem neuen Freund Ali schöpft. Dieser hat seine Beine ganz verloren. Jetzt läuft er wieder. Für Bashar ist Ali ein Vorbild.
Du bist schnell geworden.
Bei Bashar geht es nicht so schnell. Er klagt über Schmerzen in beiden Beinen.
Es tut weh.
Beiß auf die Zähne.
Nein, es tut weh.
Die Prothese kann nicht das Problem sein. Diese sitzt gut. Die Ärzte rätseln. Auch auf dem Röntgenbild ist nichts zu erkennen. Kann er auf dem gesunden Bein stehen? Das andere Bein scheint mir in Ordnung. Er kann darauf stehen. Es scheint gesund. Bashar und sein Onkel glauben immer noch, dass er bald wieder gehen kann. Stolz schickt er seiner Mutter ein Bild von sich. Bald, so hofft er, kann er sie wieder im Alltag unterstützen. Denn oft sind es die Kinder, die das Leben irgendwie in Gang halten. Für Wasser anstehen, in den Trümmern helfen, ihre Familie ernähren, statt in die Schule zu gehen oder zu spielen. Es ist eine Generation, die ihre Kindheit längst verloren hat. In Syrien wie auf der Flucht. Eine Woche später besuchen wir Bashar erneut. Die Schmerzen haben sich verschlimmert und die Neuigkeiten sind ein Tiefschlag.
Sie haben einen Bruch im gesunden Bein entdeckt.
Wir haben ihn erneut geröntgt und wir entdeckten mehrere alte Brüche in seinem anderen Bein, das eigentlich gesund sein sollte. Zwei Ärzte hatten es zuvor nicht gesehen. Einen unterhalb des Knies und einen oberhalb des Knöchels.
Ich kam hierher, um wieder gehen zu lernen. Und jetzt das. So werde ich doch nie wieder gehen können. Auch das gesunde Bein ist kaputt. Es tut so weh.
Bashar braucht eine neue Operation. Doch ihn und seinen Onkel drücken eine große Sorge. Wer soll das bezahlen? Eine Operation kostet mehrere tausend Dollar. Dabei kann die Familie kaum die Miete bezahlen. In Bashars Zimmer beginnen seine Onkel zu packen. Bashar muss das Spital schon heute verlassen. Statt laufen zu lernen, wird er hinausgeworfen.
Ich bin traurig. Ich weiß nicht, was jetzt passiert und ob wir je das Geld zusammenbringen.
Alles geht schnell. Bashar kann sich gerade noch von seinem neuen Freund Ali verabschieden.
Mein Bein ist gebrochen. Ich brauche eine Operation. Ich hoffe, dir geht es gut.
Dann geht es vom Spital zurück nach Hause. Oder besser gesagt, ins Flüchtlingslager. Bashar ist niedergeschlagen, auch wenn er versucht, seine Enttäuschung vor uns zu verbergen. Hierher zurückzukehren, ohne gehen zu können, empfindet er als Niederlage. Auch wenn er sich freut, seine Mutter wiederzusehen.
Ich habe sie im Spital sehr vermisst. Und auch meine Freunde.
Doch Bashar wollte zurückkommen und wieder Fußball spielen können. Und nicht weiterhin im Rollstuhl sitzen müssen. Einzig der Rummel, den wir veranstalten, stellt ihn ein wenig auf.
Ich fühle mich wie ein Filmstar.
Doch das tröstet ihn nicht lange. Er wollte seiner Familie helfen, statt ihr erneut zur Last zu fallen. Ein weiterer Onkel empfängt ihn zu Hause. 45 Familienmitglieder teilen sich hier eine kleine Vierzimmerwohnung.
Ich habe dich vermisst.
Ich dich auch. Bashar ist zurück. Wir haben alle so gehofft, dass er zurückkommt und wieder gehen kann. Die Tränen muss er unterdrücken.
Ich will jetzt einfach so schnell wie möglich operiert werden. Das Problem muss weg.
Ja, ich habe Ihnen diese Geschichte nicht gezeigt, um Ihnen den ganzen Tag zu verderben, sondern weil ich einfach denke, man kann nicht über Flüchtlinge und Flüchtlingsschicksale und die Flüchtlingsproblematik sprechen, ohne das gesehen zu haben. Bashars Geschichte ist ein ganz typisches Flüchtlingsschicksal. Die größte Zahl der Flüchtlinge sind Kinder. Im Libanon weist das UNHCR die jüngsten Zahlen, ich habe die vorgestern nachgeschaut, aus, dass mehr als 50% jünger als 18 Jahre alt sind. Viele haben Familienmitglieder verloren. Die meisten sind körperlich und seelisch auf jeden Fall verletzt. Und die wenigsten haben Zugang zur Bildung. Im Libanon gibt es inzwischen mehr syrische Flüchtlingskinder, die eigentlich zur Schule gehen wollten, als libanesische Kinder. Und was auch geschieht in diesen Wirren, ist, dass natürlich Gruppierungen wie der IS oder auch Jabhat al-Nusra ganz gezielt versuchen, diese Generationen anzusprechen. Wir wissen von gezielten Aktivitäten beider Gruppierungen, Die Jabhat al-Nusra hat irgendwann mal ein Video aufs Netz gestellt. Da sieht man einen Car voller jugendlicher Buben zu einem Fußballfeld hinfahren. Da haben sie Fußball gespielt. Da gab es einen Schiedsrichter, einen männlichen Begleiter. Dann sind sie zurückgefahren und mussten dann im Bus die dschihadistischen Parolen, die dieser Schiedsrichter ihnen vorgesungen hat, nachsingen. Diese Gruppierungen versuchen also gezielt, diese Kinder anzugehen, anzusprechen. Und es ist auch klar, dass da die Chance groß ist, dass das auf fruchtbaren Boden fällt. Ich habe einmal im Libanon in einem Flüchtlingslager gedreht, da kam irgendwann der libanesische Besitzer und sagt, wir züchten hier die nächste Generation von Terroristen heran. Wir haben Generationen, die schwer traumatisiert sind, die entwurzelt sind und die ohne Schulbildung sind. Dabei sind es doch genau die Generationen, welche die arabische Welt irgendwann wieder aufbauen müssen. Gleichzeitig droht die Situation in den Aufnahmeländern zu kippen. Vor allem im Libanon. Wir haben hier rot eingezeichnet Flüchtlingslager oder Camps oder Orte, wo sich die Flüchtlinge aufhalten. Und wir sehen alleine an dieser Karte, wie groß die Belastung für den Libanon sein muss. Im Libanon ist inzwischen jeder Fünfte, der sich im Libanon aufhält, ein Flüchtling. Dabei war der Libanon äußerst aufnahmefreundlich. 1,2 Millionen registrierte Flüchtlinge weist das UNHCR in den allerneuesten Zahlen momentan aus. Der Libanon hat inzwischen jedoch zweimal auch die Grenzen zugemacht, weil sie einfach gesagt haben, wir können nicht mehr. Es gibt innerhalb des Libanon Drohungen gegen die Flüchtlinge von Seiten der Libanesen. Die Vorwürfe sind, die Syrer nehmen uns die Arbeit weg. Und sie sympathisieren mit den Islamisten, weil natürlich die meisten Flüchtlinge, die in den Libanon kommen, Sunniten sind und in irgendeiner Art und Weise die sunnitischen Kampfgruppen gegen Bashar al-Assad nicht unterstützen, aber mit denen sympathisieren und immer mehr auch mit denen, deren Ideen sich identifizieren können. Ich habe da mal mit Ninette Kelly, das ist die UNHCR Representative im Libanon gesprochen, und was sie uns gesagt hat, das war ziemlich alarmierend.
If they don't get support, then the tensions towards the refugees and towards the international community grow. If you don't address the very serious stabilization issues inside Lebanon through more international support, then this country is also at the brink of a much worse crisis to come.
Was sie damit meint ist, sie hat nicht über die Flüchtlinge gesprochen, sie hat über den Libanon und die Libanesen gesprochen. Wenn der Libanon oder auch die anderen Länder rundherum, insbesondere Jordanien, aber auch die Türkei, nicht sehr schnell internationalen Support erhalten, dann wird in diesen Ländern werden die Spannungen gegenüber den Flüchtlingen anwachsen und dann wird auch der Ärger über die internationale Gemeinschaft und werden die Spannungen gegenüber der internationalen Gemeinschaft anwachsen. Und wenn eine UNHCR-Frau, die eigentlich sonst sehr diplomatisch ist, sagt, wenn wir nicht sofort diese Stabilisierungsprobleme innerhalb dieser Länder durch mehr internationalen Support angehen, dann sind diese Länder, oder ist spezifisch der Libanon, am Rande einer noch viel, viel größeren Krise, dann ist das eine sehr deutliche Aussage. Die Flüchtlinge selbst stehen ebenfalls unter einem enormen Druck. Das hat sich in diesen Jahren übrigens gewandelt. Wir haben jetzt in Europa gerade wieder die große Diskussion, die Flüchtlingsströme, die dann auch übers Mittelmeer kommen. Und als ich 2012 das erste Mal in diese damals gerade im Entstehen begriffenen großen Flüchtlingslager ging, beispielsweise in Zaatare im Norden der Jordaniens, da sagten mir die Leute alle, nein, nein, wir wollen nicht nach Europa kommen, wir wollen eigentlich so schnell wie möglich wieder zurück nach Syrien. In den letzten Jahren hat sich das massiv gewandelt, sie merken, da wird sich nichts bessern, wir werden nicht so schnell nach Syrien zurückkommen und jetzt wollen alle, aber auch wirklich alle, so schnell wie möglich nach Europa. Bashar hat es mir so gesagt, schau, Ich kann hier nicht zur Schule. Ohne Schule werde ich später keine Arbeit haben. Ohne Arbeit kann ich kein Haus bauen. Ohne Haus kann ich keine Familie gründen. Das ist, wie wenn ich jeden Tag ein bisschen sterben würde. Was mich dabei erstaunt, ist, wie offen und direkt diese Menschen über die Möglichkeit der Flucht sprechen. Bashar hat zwei Onkel, die haben die Reise über die See gewagt. Mit einem habe ich davor noch gesprochen und der sagte mir ganz klar, 50-50. Entweder schaffe ich es oder ich ertrinke. Es ist immer noch besser zu ertrinken, als hier eben jeden Tag ein klein wenig zu sterben. Er hatte neben sich seinen 10-jährigen Sohn und einen Bruder von Bashar, seinen Cousin, und sagte, die zwei nehme ich natürlich mit. Da haben wir die Jungs gefragt, ja, könnt ihr denn schwimmen überhaupt? Nee, das Meer haben wir zuvor nie gesehen. Die stammen aus der Nähe von Aleppo, waren nie am Meer. Das Meer habe ich jetzt in Beirut das erste Mal gesehen. Natürlich können sich diese Menschen, diese Flüchtlinge, nicht vorstellen, was da auf sie wartet. Aber sie wissen immerhin doch, dass sie dabei sterben können. Und sie gehen dieses Risiko ganz bewusst ein. Die Flüchtlingsströme aus dem Libanon, oder wie kommen diese Flüchtlinge aus dem Libanon heraus? Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Und jetzt nähere ich mich schon langsam Beat Stauffer und dem Maghreb an. Bashars Onkel sind mit Flugzeugen nach Algerien geflohen, glaube ich, als erstes. Dann sind sie von dort nach Tunis gebracht worden, von dort wiederum nach Marokko und haben so dann auf diesem Weg nach Spanien geschafft. Die größte Zahl aber, so wie ich das momentan sehe, geht über Libyen. Und genau von da habe ich Ihnen die nächste Geschichte über die Situation in Libyen an der Küste, von wo aus die meisten Boote ablegen, die uns und Beat Stauffer dann nachher stark beschäftigen.
Ihr lebt in einem engen Hinterhof, hofft aber aufs Paradies. Khaled will nach Europa, so wie alle hier. Zusammengepfercht mit einem guten Dutzend anderer Flüchtlinge teilt er sich einige Quadratmeter.
How many of you are here?
Okay, we were three.
Wir waren zuerst zu dritt. Jetzt sind wir fünf. Fünf. Ich schlafe hier. Einer schläft hier und die anderen schlafen auch hier. Vier von uns schlafen auf dem Boden.
Khaled kommt aus Ghana. Seit 4,5 Jahren ist er hier in Libyen. Seine Frau und seinen 7-jährigen Sohn hat er zurückgelassen. Gesehen hat er sie nie mehr.
Oh, a lot.
Ich vermisse sie extrem. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sehne mich nach ihnen. Ich hoffe, dass ich eines Tages sicher nach Hause zurückkehren und sie heil wiedersehen kann.
I wish I'll go back safely and see them safely.
Khaled arbeitet in Libyen als Autowäscher. Illegal natürlich. So wie seine Freunde auch. Wenn am Ende des Monats etwas Geld übrig bleibt, schicken sie es heim. Den Rest sparen sie für die große Überfahrt nach Europa.
Es ist eine Glückssache. Entweder du schaffst es oder du fällst ins Meer und bist verloren. Oder sie fangen dich und schicken dich zurück.
So wie Khaled leben vermutlich mehr als 500.000 Flüchtlinge in Libyen. Mit einem Ziel, weg von hier, am liebsten nach Europa. Ein gefundenes Fressen für ruchlose Menschenhändler. Sie schicken die Flüchtlinge rücksichtslos auf die gefährliche Überfahrt.
Manchmal schicken die Schmuggler dich einfach aufs Meer, ohne dass jemand dabei ist, der das Boot steuern könnte, weil sie es eilig haben. Sie nehmen einfach das Geld und schicken dich fort. Oder dann sagen sie dir, du sollst an den Strand kommen, für die Überfahrt. Einer von denen ruft aber gleichzeitig die Polizei. Die Schmuggler nehmen dann das Geld, rennen davon und du wirst verhaftet und bist verloren.
Was sie erwartet, wenn sie gefangen werden, wissen alle hier. Ausschaffungshaft, wie in diesem Camp nahe bei Tripolis. Etwa 150 Männer aus den Tiefen Afrikas und dem fernen Osten warten hier auf ihre Abschiebung in ihre Heimatländer. Die Bedingungen sind wenig menschenwürdig,
Auch machen Geschichten von Folter und Misshandlungen die Runde.
Ich war zuerst in einem Gefängnis in Suvara. Dort wurden wir gefoltert. Danach wurde ich nach Tripolis verlegt. Etwa 2 Monate lang war ich dort und jetzt bin ich hier, in diesem Gefängnis. Was geschah in Suvara? Sie haben mich geschlagen, hart geschlagen. Bis heute bin ich auf meinem linken Ohr taub.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat kürzlich schwere Vorwürfe erhoben, auch gegen Europa. Denn die EU finanziert diese Gefängnisse in Libyen mit und ist damit mitverantwortlich für das, was hier geschieht. Ibrahim Mohamed Jibril leitet dieses Ausschaffungsgefängnis. Gegen die Foltervorwürfe wehrt er sich heftig.
Ich weiß, dass das keine Kriminellen sind. Das sind illegale Migranten. Also behandeln wir sie auch so. Wir tun ihnen nichts. Wir behandeln sie gut.
Die Foltervorwürfe hält er für frei erfunden.
Manches ist einfach ein Missverständnis. Oder dann lügen euch diese Menschen an, wenn ihr sie interviewt, weil sie hoffen, dass ihr ihnen helft. Es ist nicht gesagt, dass sie euch die Wahrheit erzählen.
Eines ist auf jeden Fall die Wahrheit, dass sie hier weiter versuchen werden, nach Europa zu gelangen. So wie diese Flüchtlinge auf diesem hoffnungslos überfüllten Fischerboot, mitten im Mittelmeer. Sie haben Glück. Ein Kriegsschiff der italienischen Marine hat sie entdeckt und rettet sie aus ihrer gefährlichen Lage. Unter den Geretteten ist auch dieser Mann mit seiner Familie. Sie sind aus Syrien geflüchtet, aus Aleppo. Über ein Jahr dauert ihre Odyssee schon.
In Libyen wurden wir immer wieder angehalten. Wir wurden beschimpft. Die Milizen stahlen uns immer wieder das Geld oder gar das Auto. Ich konnte nicht arbeiten. Also entschied ich, übers Meer zu fahren, nach Italien.
24 Stunden trieb Faris zusammen mit über 200 anderen Flüchtlingen hilflos auf dem Meer. Wenn sie die italienische Marine nicht entdeckt hätte, wären sie wohl gestorben.
Nach wenigen Stunden hatten wir kein Wasser mehr und nichts zu essen. Dabei waren Kinder im Boot. 15 bis 20 Kinder. Es war glühend heiß. Die 200 Afrikaner an Bord machten es zudem richtig gefährlich. Sie brachten das Schiff immer wieder ins
Wanken.
Diese Flüchtlinge hatten Glück. Für tausende andere wurde der Fluchtweg ins gelobte Europa zum Grab. Sie hier haben ihr Ziel erreicht und können weiter auf ein besseres Leben hoffen.
Ja. Wir haben eigentlich, um das zusammenzufassen, haben eigentlich drei Entwicklungen, die in diesen Gesellschaften passieren, im nahöstlichen und mittelöstlichen Raum durch die Flüchtlingskrise. Wir haben zunächst einmal einen wachsenden Ärger innerhalb der Aufnahmeländer. Die Bevölkerungen, gerade im Libanon, sehen sich zusehends bedroht von diesen Flüchtlingsströmen. Ihre Arbeit wird knapp, die Spannungen nehmen stark zu. Wir haben die Entwicklung, dass dadurch die Regierungen und die Politik dieser Länder gegenüber dem Westen, gegenüber uns, immer spannungsgeladener wird. Und als dritten Effekt haben wir, dass diese Flüchtlinge haargenau wissen, was wir im Westen tun und was wir nicht tun. Bashar, der weiß das haargenau und wirft mir das jedes Mal, wenn ich ihn besuche, auch wieder vor. Was macht ihr denn? Und dadurch wachsen auch die Ressentiments gegenüber dem Westen. Zum Schluss noch kurz die Geschichte von Bashar zu Ende erzählt. Die hat ein Happy End genommen, vorerst einmal. Nachdem wir diesen Film letzten August ausgestrahlt haben, den ich zuerst gezeigt habe, haben sich ganz viele Zuschauer gemeldet, bei mir. Wir haben dann einen Weg gefunden, wie Spenden direkt zu Bashar gelangen könnten, und inzwischen sind etwa 15.000 bis 20.000 US-Dollar zusammengekommen. Damit konnten wir Bashar eine Operation mitfinanzieren, sie wurde auch von anderer Seite mitfinanziert, und vor allen Dingen können wir momentan ihn und alle seine Cousins mit einer Privatlehrerin unterstützen. Das ist das Happy End von Bashar. Die Flüchtlingskrise selbst und die Geschichte der Flüchtlinge hat noch lange kein Happy End. Das ist, glaube ich, jetzt Beats Thema. Ja. Danke.